Hallo, liebe Leute, ich bin Simon am Mikrofon. Es ist Folge 139, aber ich bin auch nicht wichtig. Dieser Podcast ist nicht wichtig, sondern die Welt ist wichtig. Und der Klassenkampf und der Kampf für die Befreiung des Proletariats. Und dafür gilt es einzutreten und zu kämpfen und sich aufs Spiel zu setzen. Und bis zum Letzten wirklich, bis zum Ruin, wie ich sagte, finanziell, was auch immer, körperlich. Ich mache hier weiter. Folge 139 von Tischlein Deck. Mir ist alles egal. Und ich habe mir kurz nur eine Reflexion gegönnt, bevor ich losgemacht habe. Und eher gesagt, ja, wir müssen die Kräfte konzentrieren an der Front, die wirklich drückt und drängt ist. Und das ist die Front, die mit der Geschichte zu tun hat. Mit der Geschichte im Allgemeinen, mit dem Stalinismus im Besonderen. Und im etwas weiteren Sinne mit dem Sozialismus, mit dem Kommunismus, mit den Ideen, Praktiken und revolutionären Parteien. Und diese Geschichte ist immer auch Spiegelbild der bürgerlichen Geschichte. Die bürgerlichen Bluttaten lassen sich nie begreifen, außer in der Dialektik mit dem Sozialismus. Und andersrum natürlich. Also was ich meine ist, es ist sehr blutig heute, diese Massenmörder Biden, Obama und so weiter. Was sie anrichten, das lässt sich überhaupt nicht begreifen. Also das, ja, kann man ja auch nicht. Und man kann es vielleicht nur begreifen, wenn man sieht, erleichtert, dann sieht, es gab ja Leute in der Geschichte, die versucht haben, diesen wirklich barbarischen Entwicklungstendenzen der Welt unter Einfluss, unter Bedingungen des Gesamtsystems Kapitalismus, denen entgegenzutreten. Da gab es immer wieder Politiker wie Stalin und Lenin. Und ja, das gab es ja. Und die haben zum Glück auch herbe Gewalt gegen die Richtigen angewendet. Und haben sich zum Glück durchgesetzt und an der Macht erhalten können. Ja, und das will ich zum Ausdruck bringen, und um einfach den Gesamtzusammenhang zu verstehen, denn es ist uns ja allen klar, es ist eine blutige Welt. Wir alle sind unterjocht, dass wir hier in Deutschland nicht nur die Ukrainer im Osten, denen es wirtschaftlich so schlecht geht, und klar jetzt noch mit dem Krieg, aber auch vor dem Krieg, ging es ja schon bergab mit der Wirtschaft, Alkoholismus und so weiter griffen um sich. Und die Leute sterben einfach früher, weil es keine Krankenversicherung gibt oder nicht so eine gute. Ja, und da will ich dann kurz auf diesen angekündigten Text eingehen zu China und Covid. Den müssen wir dann verschieben, weil das ist ja zu läppisch. Das sind diese demokratischen Fragen heutzutage, ja, mit Covid. Da muss man sich auch drum kümmern. Und dieser Text ist eigentlich wichtig, weil ich die Volksrepublik China darin ja entlaste und sage, das ist die ganz richtige Strategie im Gegensatz zum Westen. Und kurz runterbrechen kann ich es ja darauf, dass ich sage, ja, wir alle sind schmutzig, körperlich, da sind wir vulgär, unsere lustigen Bedürfnisse und so weiter, Lustmolche sind wir alle gleich. Oder wollen auch einfach nur überleben, wie in der Sowjetunion damals ab 1941 die Leute am Rande des Erhungerns waren. Weil die Deutschen da im Westen einrückten und die ganzen Ländereien dann verloren gingen, vor allem in der Ukraine, wo der Brotkorb war, die Weizenfelder. Und ja, es ist nicht so leicht zu überleben. Viele sind gestorben, viel zu viele. Und das müssen wir jetzt analysieren und schauen, wessen Schuld ist das und wie verhindern wir das in Zukunft. Und dass solche sozialistischen Projekte, die vieles Gute hervorbrachten, aber dann unter so enorm barbarischen, bestialischen Vernichtungsfeldzügen litten und erstmal einfach nur überleben mussten. Wie können wir die also dann noch erfolgreich gestalten? Und diese Niederschlagung, die final in 1989 erfolgte, verhindern, die aber entscheidend ja schon durch Hitler vorbereitet wurde. Und so ist Stefan, der heute hier im Westen leben darf, ein legitimer Nachfahre Hitlers. Naja, aber egal. Deshalb meine ich, wollen wir hier nicht mehr auf diese Podcasts eingehen, die sind in dieser halbfaschistischen Jauchegruppe und alles, was sie sagen und behaupten und glauben über die Welt, das entspringt ja genau dieser BRD-Realität, in der das Realität ist, dass wir hier auf den Schultern von Hitler stehen und hier die Früchte dessen genießen, was Hitler für uns akkumuliert hat. Und da gibt es leider gar keinen Weg da heraus. Und ja, aber deshalb ist es auch unfair, die beiden oder auch den Aufwand-Podcast anzugehen. Und obwohl ich dazu eigentlich zurückgehen will, mir muss ich hier an der Stelle diesen Krieg dann wirklich für beendet erklären und sagen, nee, es geht jetzt nicht mehr um diese beiden, sondern wirklich ums Gesamtgefüge. Und wir müssen das einfach aufarbeiten, weil sonst kommen wir da nicht vorwärts. Und ich bin jetzt eben nur dabei, diese Biografie zu beenden über Stalin von Ian Gray, die ich erwähnt hatte. Da sind wir jetzt ganz am Ende schon. Die Konferenz von Jalta, der Ausgang des Zweiten Weltkriegs und die Änderung im Verhalten der Westalliierten dann gegenüber der Sowjetunion, das Anfachen eines neuen Kalten Kriegs, ihre Arroganz im Angesicht des Besitzes der Atombombe, dass sie dann, ja, dachten, jetzt können sie die Sowjetunion dominieren und ihnen die Bedingungen aufdrücken. Nun, was ich dann nur dachte, war vielleicht ein Fehler Stalins, dann war den Iran aufzugeben. Da stand die Rote Armee noch 1945 und wurde dann herausgelockt unter dem Vorwand, das Land soll jetzt wieder unabhängig werden, nachdem es im Zweiten Weltkrieg die ganze Zeit besetzt war von den Alliierten, um zu verhindern, dass die Nazis es besetzen können. Und der Schah war eben offen pro-faschistisch, pro-deutsch. Dann hat Stalin sich dazu hinreißen lassen, die Truppen der Roten Armee abzuziehen aus dem Iran, und sofort sind die Amerikaner eingerückt mit Militär, Stützpunkten und so weiter, Dollars, Krediten, und ja, dann war es eben so. Und das ist ja sehr interessant. Dann 1953 war dieser Sturz gegen den demokratisch gewählten Mossadegh. Also da haben die USA die Demokratie eingeführt, aber dann, wenn was rauskommt, was ihnen nicht passt, dann stürzen die ihn wieder und ersetzen ihn durch einen Schah wiederum, durch einen Diktator. Und der wurde dann ja 1979 durch die Islamische Revolution beseitigt. Und heute ja ist es wohl so, dass wieder der Iran in Flammen steht. Und da will ich einfach auf keinen Fall mich auf Seite derer stellen, die das anheizen wollen, sondern da ist klar, da auch im Iran muss man auf den Kommunismus hinwirken. Aber dieses Regime ist jetzt zumindest mal gut, dass es ein bisschen unabhängiger ist vom Westen. Und ja, da muss man vorsichtig sein, da so eine Revolution dann gegen ein Regime zu unterstützen, das zumindest ein Bollwerk gegen diesen Weltimperialismus brutalster Art ist, den die USA da verbreiten, und deshalb eher noch da das Regime erhalten, sage ich ganz klar. Wir müssen auf die richtige Situation warten, nur das, wonach es jetzt aussieht, sieht natürlich eher nach CIA-gesponserten Farbenrevolutionen und so weiter aus, und das muss man ganz klar aussprechen. Nee, da gibt es überhaupt, also das ist im Moment nicht der Zeitpunkt, um das Regime zu stürzen, auch wenn der Mullah da irgendwie alt ist. Aber ja, wie auch immer. Sondern viel wichtiger war es ja hier in Deutschland. Aber was ich nur meinte, das war eben ein Fehler aus meiner Sicht, dass der Iran hätte hier ein wichtiger Verbündeter sein können für Russland, auch mit seinem Öl und so weiter, aber mit seiner geografischen Lage. Und Osteuropa hätte man dagegen vielleicht eher aufgeben müssen. Ja, das wäre schwierig zu verdauen gewesen für Stalin, weil er immer diese Angst hatte vor einer neuen Aggression aus dem Westen. Aber ja, weil das war ihm schon jahrhundertelang das Schicksal Russlands, immer wieder geschlagen zu werden für ihre Rückständigkeit. Russland, beaten for its backwardness, heißt es da. Das sagte Stalin. Und so waren die Deutschen da schon eingefallen im Ersten Weltkrieg und im Zweiten wiederum. Und Napoleon, ja, auch aus dem Westen. Und ja, also deshalb sagte Stalin, er brauchte diesen Block, diese Vasallenregime, kann man auch sagen, ja, kontrollierte Staaten wie Bulgarien, Rumänien, Polen, die nicht Teil der Sowjetunion waren, aber trotzdem freundliche Beziehungen mit der Sowjetunion hatten. Und ich sage, nee, das ist genau nämlich der große Fehler gewesen, oder auch die DDR, Deutschland, auch, ja, wenn wir Deutschland eigentlich dankbar dafür sein konnten, dass immerhin für die kurze Zeit der Sozialismus existieren konnte hier. Aber andererseits, für die Russen war es eben nicht so vorteilhaft, weil dadurch die Konterrevolution wieder einsickern konnte. Und ja, von Anfang an war es dann schwierig, diesen ganzen Korridor nur zu konstruieren als Schutzwall gegen Aggression aus dem Westen, wo eigentlich klar ist, ja, der Kapitalismus ist vielleicht erstmal noch stärker in dem, was er produzieren kann und so weiter, und der kann die Leute dann auch rüberlocken zu sich oder ideell locken, dass die weich gekocht werden in der Birne und schon denken, ja, wir warten hier nur darauf, dass unser Regime stürzt, und wir wissen eigentlich, wir wollen auch so leben wie im Westen. Und ja, das So werden diese Leute natürlich geködert, auch wenn sich die Versprechen mal und mal dann nicht erfüllen für solche Länder wie jetzt. Wenn man jetzt sieht im Ostblock, dass sie weiterhin abgeschlagen sind und sehr arm, wie in Lettland oder diesen baltischen Ländern, die ja auch kein Modell für Entwicklung sind, die ich da mal pries, aber immerhin sich ein bisschen besser entwickeln dann als Russland und so weiter heutzutage. Naja, also genau, deshalb sage ich, in diesen Kampf sich reinzubegeben auf diesem Kontinent in Europa, das ist vielleicht gar nicht so sinnvoll. Und da öffnet man eher noch das Tor für die Konterrevolution, nämlich dass diese Leute dann unzufrieden sind mit dem Kommunismus und so weiter. Und wie es dann geschehen ist in Polen durch diese Gewerkschaft Solidarność und durch die Konterrevolution in Deutschland, das ist ja auch das ganz große Ding, dass 89 dieser historische Moment war und dadurch auch die Sowjetunion so ins Wanken und schließlich zum Kollabieren gebracht wurde. Und ja, Deutschland, das damals von den Westalliierten USA, Großbritannien, Frankreich wieder aufgerüstet wurde und nur 3 Jahre nach Gründung der NATO in die NATO inkorporiert wurde. Das war eben Stalins größte Angst, dass Deutschland wieder erstarken würde und dann Russland wieder angreifen kann. Aber da können wir als heutige Kommunisten Stalin auch leicht kritisieren und sagen, ja, natürlich sind seine Verdienste unermesslich und es ist unglaublich, was er geschaffen hat und mit welcher Macht er das Geschaffene dann verteidigt hat, auch gegen den Faschismus. Und hier aber hätte er vielleicht, oder zumindest aus unserer heutigen Sicht können wir das halt besser erkennen, Deutschland war nicht so sehr die Gefahr, sondern dieser ja, NATO-Block, die US mit der USA an der Spitze. Gegen die hätte man sich dann schon viel früher in Feindschaft positionieren müssen und nicht darauf warten, dass die selbst einem den Kalten Krieg erklären, wie es dann ja geschehen ist. Ratzfatz, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Sowjets dann nicht mehr nützlich waren für die Amerikaner, um da ihr Leben zu lassen auf den Schlachtfeldern Osteuropas gegen die Nazis. Da, ja, wurden sie dann bedroht mit der Atombombe und diese Zwei-Block-Politik, die eigentlich direkt den UN-Prinzipien widersprach, die UN, die damals auch erst geschaffen wurde, wurde dann eingeführt. Aber ja, und da sage ich, genau, dieser Fehler, so sehr auf Deutschland zu schauen, und ja, natürlich, das ist eigentlich nicht begreifbar, was das für eine immense Provokation ist und wie verletzt sich die Leute in Russland, nicht nur die Regierenden, dadurch sicherlich gesehen haben, dass Deutschland da einfach so ja, wieder aufgerüstet, militarisiert wird und heute natürlich umso mehr, aber okay. Und ja, einfach so es weitergehen kann für Westdeutschland industriell und militärisch eingegliedert in diesen aggressiven imperialistischen Block. Es wäre aber vielleicht vorteilhaft gewesen, sich in andere Weltregionen zu wenden und danach Verbündeten Ausschau zu halten. Es gibt ja viele Völker der Erde, die geknechtet sind, die viele Menschen haben, viele Millionen an Volksmassen, die aber nicht das Know-how, das Wissen und Kapital haben, um ihre Länder wirtschaftlich zu entwickeln. Und da also mit dem Iran, meine ich, dieses Bündnis einzugehen, hätte sehr ertragreich sein können für beide Länder und so diese Katastrophen vermeiden dann und auch vermeiden, dass dort so eine islamische Herrschaft, Diktatur entsteht, wie es heute der Fall ist. Und ja, da eben auch ein sozialistisches Projekt zu starten, was damals möglich gewesen wäre, aber heute in der verfallenen Situation eben schwerer. Nun, ja, denn wenn man hier eine kluge Bündnispolitik betreibt, dann kann man vielleicht wirklich den Völkern der Erde zeigen, es gibt einen Weg, sich vom Imperialismus abzuwenden, aber den Völkern in Osteuropa kann man das nicht leicht zeigen. Wir haben jetzt gesehen, auch mit der EU, die werden immer darauf schielen, in diese begüterten, wohlstandsgesättigten Westgebiete, die so nahe liegen, und sagen, ja, es müsste doch gehen, wir müssen einfach nur auf die hören. Was sagen die uns? Ach ja, wir sollen Konterrevolution machen. Gut, dann machen wir das. So, was sollen wir jetzt machen? Ach ja, wir sollen in die EU. Wir müssen uns anpassen. Den Gürtel enger schnallen. Okay. Ja, die glauben das einfach. Und das ist auch nicht deren Schuld. Die sind ja so in diese inferiore Position gedrängt. Aber hier, ja, was vielleicht diese geostrategische Ausrichtung gegen Mitte des 20. Jahrhunderts besser gewesen für die Sowjetunion. Aber Sowieso waren dann ja alle Planspiele, egal 1953 mit dem Tod von Stalin, haben ja sowieso die idealen Konterrevolutionäre schon die Macht übernommen. Und ja, diese Frage des Sozialismus und des Erhalts dieser Errungenschaften war damit eigentlich schon erledigt. War ja, also es war ein träges System, was immer noch sehr viel mehr Freiheit und Wohlstand für hunderte Millionen Leute brachte als das jetzige frei demokratisch-kapitalistische System. Aber es war halt eigentlich nicht gefestigt genug, nicht stark genug, um sich dann in so einer aggressiven Auseinandersetzung zur Wehr zu setzen gegen einen viel reicheren, technisierteren Westblock, der einen einfach in die Knie zwingen und niederbomben will. Und ja, es ist erstaunlich, was die Sowjetunion dann geschafft hat, auch unter Chruschtschow ja, man zumindest diesen Status haben konnte als zweite Weltmacht, was eigentlich unglaublich war nach den Verwüstungen, die man 1945 ja im eigenen Land hatte. Leute, die einfach hungerten, nichts hatten, lange Überstunden arbeiten mussten, die viele Teile der Industrie zerstört waren. Und trotzdem hat man es irgendwie geschafft, die Nazis zu besiegen und dann auch so aufzusteigen, ohne die Hilfe mit dem Marshallplan und so weiter. Den Marshallplan, den Stalin dann sogar selbst noch abgelehnt hat, weil er diese ganzen aggressiven Vorgehensweisen und Provokationen der Westmächte gesehen hat und gesehen hat, das wird dann auch nur ein Instrument, um uns wiederum abhängig zu machen. Und ja, trotzdem hat es sich ja irgendwie geschafft, dann zum Beispiel die Atombombe zu entwickeln und auch sonst wieder auf ein ansehnliches Niveau an Wohlstand und Entwicklung der Schwerindustrien zu kommen. Und gut, aber und das können wir jetzt vielleicht einfach angehen. Ich will mich diesen November den depressiven, schwerfälligen Fragen widmen. Und auch weil meine Freundin jetzt auf Heimaturlaub ist in Peru und ich mich deshalb einsam und alleingelassen fühle und einfach gar nicht mehr weiter weiß. Und liebe Grüße, Liebesgrüße an der Stelle also. Und deshalb widmen wir uns diesen Fragen. Meine Wahrnehmung ist ganz klar. Dieses vollkommen falsche deutsche Geschichtsverständnis, das hier in der halbfaschistischen Gruppe vorherrscht, ist, dass man in Hitler das ganz Böse erblickt und sagt, aber wenn der nur weg ist, dann ist ja alles gut. Dann müssen wir uns einfach nur dem ausliefern. Unserem Potentaten der USA und alles wird gut. Und was die machen, vielleicht ist das auch gewalttätig an der einen oder anderen Stelle, aber so ist es nun mal und wir wollen da nichts mehr hinterfragen. Und ja, für mich ist deshalb eben klar, wie gesagt, Deutschland hat kein Existenzrecht. Es gibt kein Recht, hier zu leben, hier zu arbeiten, hier in Würde und Wohlstand. Nee, es gibt es einfach nicht für Deutschland und vor allem aus den neuzeitlicheren Entwicklungen, wie Deutschland jetzt aufrüstet, ökonomisch andere Mächte in Europa deklassiert. Es ist ganz klar, dieses Land, ja, muss wirklich zerschlagen werden. Und es tut mir auch leid irgendwo, aber. Ich will es ja ganz offen ausdrücken und auch nicht so emotional sein, sondern das ganz wissenschaftlich darlegen als ja, logische Schlussfolgerung. Das ist nicht irgendwie übertrieben, exaltiert, sondern es ist die einzig rationale Folgerung aus der Geschichte. Aber vielleicht lesen wir dann in dieses Buch mal rein. Jetzt erstmal noch nicht das von Ayn Gray, sondern von Ludo Martens, das ich schon ein paar Mal vorgelesen hatte, aber eigentlich noch nicht so in der Länge, wie es sich verdient. Und genau, es ist immer die Frage, wie ist es mit der Wahrheit? Die ist nicht so leicht festzustellen. Und dieses Buch von Bröckers wollte ich auch wegen der Maidan-Revolution, aber ja. Ich glaube, Es ist jetzt auch nicht so wichtig, was mit diesem einen Land der Ukraine passiert, auch wenn die Leute da sicher liebenswürdig sind, wie die Mitbewohner hier. Und ja, aber es geht eher eigentlich um die ganze Welt. Und daher wenden wir uns jetzt mal dem zu. Hier die Kollektivierung und der ukrainische sogenannte Holocaust. Dieses Kapitel, auf das hatte ich mich schon mal bezogen, weiß gar nicht, ob ich es auch vorgelesen hatte. Da kann ich nur noch einen kleinen Auszug lesen, aber dann müssen wir weiterspringen ans Ende zum Zweiten Weltkrieg. Die Hungertotenziffer von 1 bis 2 Millionen ist bedeutend. Diese menschlichen Verluste beruhen weitgehend auf der hartnäckigen Opposition der Ausbeuterklasse sowie der Umorganisation und Modernisierung der Landwirtschaft auf einer sozialistischen Basis. Die Bourgeoisie setzt aber diese Toten auf das Konto Stalins und des Sozialismus. Die Anzahl von 1 bis 2 Millionen Toten muss auch mit den 9 Millionen Hungertoten der Jahre 1920 und 21 verglichen werden, einer Hungersnot, die hauptsächlich durch die militärische Intervention von acht imperialistischen Mächten und deren Unterstützung bewaffneter reaktionärer Gruppen verursacht wurde. Die Hungersnot ging nicht über die Vorerntezeit des Jahres 1933 hinaus. Außerordentliche Maßnahmen wurden von der Sowjetregierung ergriffen, die eine erfolgreiche Ernte des Jahres 1933 sicherten. Saatgut und so weiter, was da eingesetzt wurde, das finde ich eben sehr interessant, diese ökonomischen Probleme. Und das ist ja eben auch ein großer historischer Vorfall, diese Hungersnot damals, die nicht nur in der Ukraine, auch in Kasachstan und weiteren Sowjetrepubliken gewütet hat. Und die muss man analysieren, wie es dazu kommen konnte. Und ja, solche bürgerlichen Lügenmärchen, Kindern von 15 Millionen Hungerstoten aus 60% der damaligen Bevölkerung. Aber wie auch immer. Also das sind Fragen, die muss man analysieren. Und ja, aber ich habe einfach keine Zeit, keine Geduld mehr, mich mit dieser. Ist auch für mich die Frage, sich nicht an dieser halbfaschistischen Jauchigrube auszurichten und nicht so sagen, da will ich anschlussfähig sein, sondern anschlussfähig an die, die vielleicht schon zweifeln an der Rechtmäßigkeit dieses Regimes hierzulande und die bereit sind, wirklich den nächsten Schritt zu gehen und sich auch kommunistisch weiterzubilden, begrifflich diese Stufen zu erklimmen und erstmal zu durchdringen, was hat es damit auf sich und wie kann ich mich weiterbilden, wo kann man da nachlesen und nachstöbern über die Geschichte, die Theorie von Marx, die reale Geschichte, derer die dann Marx umsetzen wollen. Ja, und genau deshalb will ich, ist mir auch egal, es ist mit den völlig gerechtfertigten Toten des Stalinismus. Das ist wie auch immer das einzuordnen ist. Also lesen wir uns nun rein in den Widerstand gegen die faschistische Invasion. Zu Beginn gab es natürlich sehr große Niederlagen und in Greys Biografie heißt es dann ja auch, Stalin hat da strategische Fehler gemacht, wobei wenn man ihm das anlastet, dann muss man ihm auch die Siege von 1944 und 1945 aufs Konto schreiben. Also ja, Stalin wollte sich nicht so schnell zurückziehen, wie das zum Beispiel bei den Invasionen von Napoleon der damalige General Kutusow gemacht hatte und da in Moskau evakuiert und einfach nur noch verbrannte Erde hinterlassen hat. Aber Stalin wollte eher die Linien halten und dort Widerstand leisten. Das hat auch zu großen Verlusten an Soldaten geführt und hat ja das Vorrücken der Wehrmacht auch erst knapp vor Moskau stoppen können. Nur womit Stalin da eben vor allem beschäftigt war, besorgt war, war überhaupt den russischen Kampfgeist und Widerstand hochzuhalten. Und das analysiert Grader, sehr gut. Also ja, das vielleicht hätte es militärisch andere Strategien gegeben, aber Stalin hat gesehen, wie unterlegen eigentlich die Rote Armee ist. Und es ging in diesen ersten Monaten und Jahren erstmal nur darum, Kampfgeist zu zeigen, wir leisten hier Widerstand, wir lassen uns nicht zurückdrängen. Und dann ist es ja schlussendlich gelungen, in Stalingrad zumindest mal einen entscheidenden Sieg zu erringen und später dann in Kursk eine riesige Schlacht, die Nazis dann zurückzuschlagen. Und da ging es dann wirklich um militärische Erfolge, Strategie, Gewinne. Und am Anfang, ja, war aus dieser schieren Unterlegenheit der Armeen, mangelndes Training, mangelnde Ausrüstung, war einfach irgendwie klar, wir müssen jetzt aber trotzdem dem Volk die, ja, irgendwie brauchen wir auch Erfolgserlebnisse von der Front oder zumindest, dass Widerstand geleistet wird. Und weil sonst brechen wir noch komplett zusammen. Ja, dann bricht das Regime zusammen, die Regierung und das Volk würde einfach den Nazis ausgeliefert, Millionen dann ermordet werden. Und das kann eben auch nicht sinnvoll sein. Nun kommen wir hier zu Martins Buch. Seite 355. Kapitel 9.4. Stalin widersetzt sich dem Ausrottungskrieg der Nazis. Wenn man über den Zweiten Weltkrieg spricht, muss man sich verdeutlichen, dass es keinen einzelnen Krieg gab, sondern mehrere. Der Krieg, den die angloamerikanischen und französischen Imperialisten gegen ihren deutschen Konkurrenten führten, hatte nichts derart Überwältigendes mit dem nationalen antifaschistischen Krieg der Sowjetunion gemein. Der Krieg im Westen war ein Krieg zwischen zwei bürgerlichen Armeen. Im Kampf gegen die Hitlerarmee konnte und wollte die herrschende Klasse Frankreichs die werktätigen Massen nicht für einen Kampf auf Leben und Tod gegen den Faschismus mobilisieren. Nach der Niederlage seiner Truppen unterzeichnete Pétain, der Held des Ersten Weltkrieges, die Kapitulationsurkunde und schritt leichten Fußes zur Kollaboration. Fast im Block unterstellte sich die französische Großbourgeoisie der Hitlerordnung, indem sie aus dem neuen deutschen Europa das Beste zu machen versuchte. Der Krieg im Westen blieb im gewissen Sinne ein mehr oder weniger zivilisierter Krieg zwischen zivilisierten Bourgeoisien. Nichts Vergleichbares geschah in der Sowjetunion. Das sowjetische Volk war mit einem Krieg ganz anderer Natur konfrontiert. Es ist eines der Verdienste Stalins, dies rechtzeitig begriffen und sich darauf konsequent vorbereitet zu haben. Vor Beginn der Operation Barbarossa hatte Hitler bereits klar Farbe bekannt. In seinem Tagebuch hat General Halder Notizen zu einer Ansprache gemacht, die Hitler an seine Generäle hielt. Am 30. März 1941 sprach der Führer vom kommenden Krieg mit der Sowjetunion. Kampf zweier Weltanschauungen gegeneinander. Vernichtendes Urteil über den Bolschewismus. Er ist wie ein asoziales Verbrechertum. Der Kommunismus ist eine ungeheure Gefahr für die Zukunft. Es handelt sich um einen Vernichtungskampf. Wenn wir es nicht so auffassen, dann werden wir zwar den Feind schlagen, aber in 30 Jahren wird uns wieder der kommunistische Feind gegenüberstehen. Wir führen keinen Krieg, um den Feind zu konservieren. Kampf gegen Russland. Vernichtung der bolschewistischen Kommissare und der kommunistischen Intelligenz. Zitat Ende. Man wird dabei bemerkt haben, dass hier die Frage einer Endlösung gestellt wird, aber nicht gegenüber den Juden. Die ersten Ankündigungen eines Ausrottungskrieges und der physischen Vernichtung waren gegen die sowjetischen Kommunisten gerichtet. In der Tat waren die Bolschewiki, die Sowjetbürger, die ersten Opfer der Massenvernichtung. General Nagel schreibt im September 1941: Im Unterschied zur Verpflegung von anderen Kriegsgefangenen, das heißt englischen und amerikanischen, sind wir nicht an irgendeine Verpflichtung gebunden, die bolschewistischen Kriegsgefangenen zu ernähren. In den Konzentrationslagern von Auschwitz und Chełmno waren sowjetische Kriegsgefangene die ersten oder unter den ersten, die vorsätzlich durch tödliche Injektionen oder Gas getötet wurden. Die Zahl der sowjetischen Kriegsgefangenen, die in den Konzentrationslagern im Verlauf von Verlagerungen oder durch verschiedene andere Umstände ums Leben kam, wird mit 3.289.000 beziffert. Als in Baracken besetzt mit Sowjetmenschen Epidemien ausbrachen, drangen die Naziwachen dort nur noch mit Flammenwerfern ein. Aus hygienischen Gründen wurden die Sterbenden und die Toten zusammen auf ihren Betten von Lumpen voller Ungeziefer verbrannt. Man könnte 5 Millionen ermordete Gefangene gehabt haben, wenn man die sowjetischen Soldaten einbezieht, die einfach an Ort und Stelle im Augenblick, als sie sich ergaben, niedergemacht wurden. So waren die ersten Ausrottungskampagnen und auch die weitgehendsten gegen die sowjetischen Völker gerichtet, darunter das sowjetische jüdische Volk. Die Völker der UdSSR haben am meisten gelitten, sie haben die größte Zahl an Toten zu verzeichnen, 23 Millionen, aber sie haben auch die größte unerbittliche Entschlossenheit und den glühendsten Heroismus an den Tag gelegt. Bis zur Aggression gegen die Sowjetunion gab es keine großen Massaker unter der jüdischen Bevölkerung. Aber bis zu diesem Augenblick schlug den Nazis auch nirgendwo ein ernster Widerstand entgegen. Seit sie jedoch sowjetischen Boden betreten hatten, sahen sich die edlen deutschen Gegnern gegenüber, die ihnen einen Kampf bis zum letzten Blutstropfen lieferten. Von den ersten Wochen an erlitten die Deutschen schwere Verluste und das gegen eine minderwertige Rasse, gegen die Slawen und noch schlimmer, gegen die Bolschewiki. Die Ausrottungswut der Nazis war das Ergebnis ihrer ersten schweren massiven Verluste. Als die faschistische Bestie unter den Schlägen der Roten Armee zu bluten anfing, dachte sie an die Endlösung für das sowjetische Volk. Am 26. November 1941 hatte die Führung des 30. Deutschen Armeekorps, das ein weites sowjetisches Territorium besetzt hatte, die Order gegeben, in Konzentrationslagern als Geiseln alle Individuen einzusperren, die Familienangehörigen bei den Partisanen haben. Alle Personen, die unter dem Verdacht stehen, Verbindungen mit den Partisanen zu haben, alle Mitglieder der Partei und des Komsomol einschließlich der Kandidaten, alle alten Mitglieder der Partei und alle Individuen, die vor Ankunft der deutschen oder rumänischen Truppen offizielle Funktionen besetzten. Für einen getöteten Soldaten entschieden die Nazis, mindestens 10 Geiseln umzubringen. Genau, hier kurzer Einschub. Als die Rote Armee dann 43, 44 diese Territorien in der Ukraine, Weißrussland und so weiter wieder zurückeroberte, da ging Stalin auch sehr hart vor gegen die Zivilbevölkerung, jedenfalls gegen Leute, die davor verschont geblieben waren von diesen deutschen Keulen, weil er eben vermutete, dass sie kollaboriert hatten oder sagte, warum haben die euch in Ruhe gelassen, wenn so viele andere Millionen ermordet wurden, Dorfbewohner einfach zusammengetrieben und ermordet wurden. Und ja, aber das kann man eben nicht verstehen aus dieser historischen Situation der Bestialität der Nazis. Und das heißt nicht zu rechtfertigen oder zu affirmieren, dass es so sein muss, wie Stalin dann eben in dieser Zeit, kurz nachdem die Sowjetunion vor der Vernichtung stand, da wirklich schon eigentlich klar war, 1941, es ist ein hoffnungsloser Kampf, wir haben bald verloren, es ist jetzt, ja, es ist so. Und dass er dann da also zu harten Mitteln greift und da misstrauisch ist und sagt, ihr müsst euch hier rechtfertigen, die Leute werden auch brutal verhört und ja, oder weiß ich nicht mehr genau, das habe ich jedenfalls da nachgelesen, in diesem Ian Gray Buch, der ja kein Kommunist ist, der also auch etwas härter mit Stalin und den Bolschewiki ins Gericht geht, aber immer noch sehr fair. Und ja, aber es ist ganz klar, man muss das zur Kenntnis nehmen, und aber auch die Vorläufe und die Ursachen analysieren. Und es ist nicht möglich zu verstehen, was dort passiert ist in der Sowjetunion ohne diesen Nazi-Feldzug, diese Lust an der Vernichtung des Gegners, der Ausrottung des ganzen Volkes, und wirklich die komplette Besiegung über die nächsten Generationen, dass dieser Kommunismus nicht mehr hervorkommt und aufsprießen kann. Das kann man nur so verstehen. Das hat Hitler nicht nur so ausgesprochen, sondern das waren ja die Weisungen, die seine Soldaten und Offiziere dann befolgt haben in den besetzten Gebieten. Am 1. Dezember 1942, anlässlich einer Diskussion mit Hitler über den Krieg der sowjetischen Partisanen, hat General Jodl die deutsche Position in folgenden Worten zusammengefasst. Im Kampf können unsere Truppen tun, was sie wollen. Die Partisanen aufhängen, sie selbst mit dem Kopf nach unten aufhängen oder sie vierteilen. Zitat Ende. Die Bestialität, mit der die Hitleristen alle Mitglieder der Partei, alle Partisanen, alle Verantwortungsträger des Sowjetstaates und ihre Familien verfolgt, misshandelt und liquidiert haben, macht uns den Sinn der großen Säuberung der Jahre 1937-38 besser verständlich. In den besetzten Gebieten waren die eingeschworenen Konterrevolutionäre, die 1937-38 nicht liquidiert wurden, diejenigen, die sich in den Dienst der Hitleristen stellten und die Auskünfte über alle Bolschewiki, ihre Familien und ihre Kampfgefährten gaben. Genau. Und das heißt, ja, diese große Säuberung, man kann es eben nicht so durchführen, dass man wirklich alle Konterrevolutionäre erwischt. Und es hat ja auch eher diese Funktion, die Produktivität zu erhöhen, wie Martens da schreibt, dass sich einfach jeder unter Druck fühlte, jeder Fabrikdirektor und früh zur Arbeit erschien. Und ja, da gab es dann auch Sachen, die schiefgelaufen sind, aus dem Ruder gelaufen sind. Es ist aber zu verstehen aus der Bedrohung durch Hitler-Deutschland, die da 37 natürlich schon ganz imminent war. Der Bürgerkrieg in Spanien lief ja schon mit Unterstützung Hitlers, wo Franco dann leider gewonnen hat, auch weil sich diese bürgerlichen Staaten raushielten, England und Frankreich und so weiter, und die Sowjetunion einen Eingriff auf Seite der Republikaner, aber ja, die dann eben unterlagen. Und also, ja, so ist es zu erklären. Und ja, das ist auch brutal, was da vor sich geht in der großen Säuberung, aber auch brutal ist, wenn diese Konterrevolutionäre, die dann nicht erkannt wurden in dieser Säuberungswelle, weil sie auch zu, ja, vielleicht nicht gut genug organisiert war, zu willkürlich. Und ja, also, weil Stalin da ja auch gar nicht diesen Überblick hat und sich da auf Leute verlassen muss und manche von denen eben sich dann doch nicht allzu verlässlich rausstellen. Und ja, sie sind dann übrig geblieben und die verraten dann die Kommunisten und die sonstigen und die werden dann von den Deutschen ermordet. Also ja, wie soll man es machen? Man kann nicht rauskommen aus dieser Gewalt. Und wenn mehr Konterrevolutionäre übrig geblieben wären von dieser Säuberung, dann wären noch mehr andere Sowjets an die Deutschen verraten worden und dort dann durch sie gevierteilt worden. Und ja, so sind halt ein paar Leute im Gulag gelandet, über 10 Millionen. Und das ist aber immer noch humaner und ist ganz klar der zivilisierte Weg im Gegensatz zu den Nazis und muss auch mit den damaligen Produktivkräften in Verbindung gebracht werden, dass Russland ja so extrem unterentwickelt war. Aber ja, und Deutschland eben so hochentwickelt war, aber die Frage ist, wozu setzt man es dann ein, wirklich den Faschismus zu verbreiten, das reaktionärste, gewalttätigste. Ja, und nun weiter im Text. In dem Grade, in dem der Krieg im Osten einen immer erbitterteren Charakter annahm, verstärkte sich der mörderische Wahnsinn der Nazis gegen ein ganzes Volk. Himmler wandte sich an die SS-Führer und sprach im Juni 1942 von einem Vernichtungskrieg zwischen zwei Rassen und Völkern, die an einem bedingungslosen und gnadenlosen Kampf stehen. Es gibt auf der einen Seite diese rohe Substanz, diese Masse, diese primitiven Menschen oder besser gesagt diese Untermenschen, die von Politkommissaren geführt werden. Und auf der anderen Seite wir, die Deutschen! Ein blutiger Terror, der niemals vorher ausgeübt wurde. Das war die Waffe, mit der die Nazis die Sowjetbürger zur moralischen und politischen Kapitulation zwingen wollten. Himmler sagte, wir haben nur eine Aufgabe, zu stehen und diesen Rassenkampf erbarmungslos zu führen. Der Ruf des Schrecken und des Terrors, der uns bei den Kämpfen um Charkow vorausging, diese ausgezeichnete Waffe wollen wir niemals schwach werden lassen, sondern sie immer nur verstärken. Und die Nazis steigerten den Terror. Am 23. August 1942, genau um 18 Uhr, begannen etwa 1000 Flugzeuge Brandbomben auf Stalingrad zu werfen. In dieser Stadt lebten 600.000 Einwohner. Es gab viele Holzhäuser, Treibstofflager, Öllager, Kohlenlager in den Fabriken. Jeremenko, der die Stalingrad-Front kommandierte, schrieb, Stalingrad wurde in ein Flammenmeer verwandelt, umhüllt von Rauch und Ruß. Die ganze Stadt brannte. Gewaltige Rauchwolken und Feuersbrünste wirbelten über den Fabriken. Die Treibstoffe und Öllager erschienen wie Lava ausspeiende Vulkane. Hunderttausende friedliche Einwohner kamen um. Das Herz krampfte sich vor Mitleid für die unschuldigen Opfer des faschistischen Kannibalismus zusammen. Zitat Ende. Man muss diese schrecklichen Realitäten klar erkennen, um gewisse Aspekte dessen zu begreifen, was die Bourgeoisie Stalinismus nennt. Bei der Säuberung wurden Gruppen von unverbesserlichen Bürokraten, Defätisten und Kapitulanten zerschlagen. Viele von ihnen wurden nach Sibirien geschickt. Eine Partei, die von Defätismus und Kapitulationsgeist durchsetzt ist, hätte nie die Möglichkeit gehabt, das Volk zu mobilisieren und zu disziplinieren, um den Naziterror abzuwehren. Und das taten die Sowjetbürger in den belagerten Städten, in Leningrad und Moskau. Und selbst in der Hölle von Stalingrad haben Menschen überlebt, sich niemals ergeben und haben schließlich an der siegreichen Gegenoffensive teilgenommen. Bei der deutschen Aggression legte im Juni 1941 der Armeegeneral Pawlow an der Spitze der Westfront ernsthafte Inkompetenz und Fahrlässigkeit an den Tag. Als Ergebnis ging am 28. Juni die belorussische Hauptstadt Minsk verloren. Stalin berief Pawlow und seinen Stab nach Moskau. Schukow schreibt, auf Vorschlag des Kriegsrates der Westfront wurde Pawlow der Justiz übergeben und erschossen. Ellenstein erklärt das sofort damit, dass Stalin auf diese Weise fortfuhr, seine Umgebung zu terrorisieren. Aber angesichts der Nazi-Barbarei musste die sowjetische Führung eine unerschütterliche Haltung fordern. Jeder Akt ernsthafter Verantwortungslosigkeit und Fahrlässigkeit musste mit der notwendigen Härte bestraft werden. Gut, dazu stand jetzt in ein Grace-Buch, das aber Stalin dann auch gleich gesehen hat, nachdem dieser General erschossen wurde, dass das doch nicht die richtige Entscheidung war, weil es eher noch die Volksmassen verunsichert hat. Und ja, einfach ist eine Verunsicherung gestreut, was ist da los? Er hat dann, ist eben dazu übergegangen, wieder ein souveränes Bild abzugeben, einfach die Volksmassen so durch eine klare Führung und durch Reden, in denen er zum Widerstand gegen den faschistischen Aggressor aufruft, so ihn wieder neuen Mut einzuflößen. Und ja. Aber nun weiter. Als die faschistische Bestie die ersten tödlichen Blessuren davontrug, wollte sie ihren Mut stärken, indem sie zur Blutrünstigkeit schritt. Sie begann den Genozid, den Völkermord gegen das Sowjetvolk auszuüben, soweit es in ihre Klauen geriet. Himmler erklärte am 16. Dezember 1943 in Weimar: Wenn ich irgendwo gezwungen war, in einem Dorf gegen Partisanen und gegen jüdische Kommissare vorgehen zu lassen, so habe ich grundsätzlich den Befehl gegeben, auch die Weiber und Kinder dieser Partisanen und Kommissare umbringen zu lassen. Ich wäre ein Schwächling und ein Verbrecher an unseren Nachkommen, wenn ich die hasserfüllten Söhne dieser von uns im Kampf von Mensch gegen Untermensch erledigten Untermenschen groß werden ließe. Zitat Ende. Genau. Und dieser konservative Freund, den ich da ja einen Freund nenne, auch wenn er in dieser halb- oder vollfaschistischen Blase steht, es ist ganz wichtig zu sagen, der Welt-CDU würde jetzt nicht dran denken, AfD zu wählen und weiter. Aber die CDU, die SPD, die Grünen, die sind alle in dieser vollfaschistischen Blase drin. Und er sagte dann, ja, gut, wenn Hitler den Krieg nicht angefangen hätte, dann hätte doch Stalin irgendwann angefangen. Und das ist einfach falsch. Stalin hat hier auch noch zu lange daran geglaubt, dass Hitler noch nicht angreifen würde, 41, aber eben aus dieser Unterlegenheit und Rückständigkeit der Roten Armee heraus, hat er einfach ja, sich zu sehr dazu verleiten lassen, zu hoffen, Hitler würde erst 42 dann angreifen. Und es war aber ganz klar, es ist irgendwie unausweichlich, dass die Nazis angreifen. Und Stalin wollte Zeit gewinnen, hat deshalb alles getan, um Hitler nicht zu provozieren, aber es hat überhaupt nichts gebracht. Hitler hatte ja seine Entscheidung schon getroffen. Und ja, das war auch ein Fehler, den man Stalin da anlassen kann in den frühen Kriegstagen ab 41 oder noch davor, dass er hier Provokationen an der Grenze vermeiden wollte, große Truppenaufgebote, um Hitler keinen Vorwand zu geben, anzugreifen. Und da könnte man sagen, nee, das hätte er besser so machen müssen und sagen, nee, wir müssen uns ganz klar auch aufstellen und Hitler zu erkennen geben, dass wir vorbereitet sind, weil wir werden ihn so nicht dazu bringen, einzulenken. Und er, ja, aber Eben, das sind eben diese diffiziten Entscheidungen, weil er hat ja gesehen, Stalin hat, war ja dann klar, ist der deutsche Einmarsch bedeutet einfach, Millionen von unseren Bürgern werden sterben, werden tot sein. Ob wir überleben können als Regime, als Land, als Ganzes vielleicht, aber erstmal ist klar, Millionen werden da einfach sterben, werden einfach hingemetzelt werden von den Deutschen. Und da muss man jeden Grashalm ergreifen und einfach alles versuchen, um zu sagen, nee, wenn es irgendwie geht, den Krieg noch bis 42 rauszuschieben, weil dann sind wir entwickelter, unsere Industrien machen da einen riesen Fortschritt, unsere Offiziere werden immer gebildeter. Es kommt wirklich auf jeden Monat an. Die Gesellschaft ist im Umbruch, die Revolution war erst vor 20 Jahren und die Industrialisierung ist noch im Gange. Wir sind erst dabei, unsere wirklich konkurrenzfähigen Panzermodelle dann zu entwickeln, wie dann gegen Ende des Kriegs dieser T-34. Und Stand jetzt sind wir aber so weit unterlegen noch unter die Deutschen. Also wir müssen wirklich jedes Blatt der Hoffnung noch ergreifen. Das war als Stalins Position. Und bloß nicht Hitler provozieren, bloß irgendwie hoffen, dass dieses Jahr 41 vorbeigeht und man durch diesen deutsch-sowjetischen Pakt also nochmal ein bisschen Zeit rausschlagen kann. Aber ja, es hat nicht geklappt, es war falsch und gut. Aber wer da jetzt so auf die Geschichte blickt, wie dieser Freund, und da sage ich, das ist ja auch nur eine Ausgeburt dieser deutschen Blase, der deutschen Öffentlichkeit und der Geschichtswahrnehmung. Hitler stilisiert man so, essentialisiert man zum ganz Bösen. Und ja, aber indem man das tut, sagt, kommen die Leute dann auf die Idee zu sagen, ach ja, aber was ist eigentlich mit Mao, mit Stalin, waren das dann nicht auch ganz böse? Ach ja, es ist alles relativistisch, ne? Wo ein Böser ist, da ist halt schlimm und da so darf es nicht mehr werden. Zum Glück ist es nicht mehr so bei uns heute. Aber ob überhaupt das mit den Nazis so böse und schlimm war, das wissen wir auch eigentlich gar nicht mehr oder wollen es eigentlich auch nicht mehr so genau erforschen, weil ja, die Welt ist halt so groß und wir Deutschen wollen doch auch nichts auf uns kommen lassen. Warum sollen wir uns so beschmutzen lassen? Und ja, so ist die unbewusste oder halbbewusste Haltung, die dann in so einem stolzen Deutschen eingepflanzt wird. Und ja, ganz wichtig für mich auszusprechen, der Überbau oder der fruchtbare Nährboden für das ist wirklich dieser Diskurs in den Mainstream-Medien, Massenmedien, öffentlich-rechtlichen, diese extreme, ja, ich weiß nicht, wie man es nennen kann. Natürlich ist es richtig, sich extrem von Hitler zu distanzieren, aber ich nehme es halt so wahr, irgendwie ich weiß es nicht, also, dass man Hitler damit auch zu viel einräumt und sagt, ja, wir sind immer noch von dir abhängig, wir kommen gar nicht davon los, lieber Hitler, was du uns gezeigt hast und was das war. Ja, also es ist völlig verdreht und dieses Atem anhalten und dieses Schaudern vor dem Faschismus, das führt aber dazu, dass die Leute dann wirklich daheim im Stillen dann wirklich nicht mehr so angsterfüllt schauen, sondern eher bewundernd auf den Faschismus schauen und sagen, wow, der könnte meinem Leben genau auch noch Sinn geben, unser heutigen entfremdeten, sinnentleerten Leben im Kapitalismus, den könnte der doch auch Sinn geben. Das wäre vielleicht auch noch was. Wir Deutschland doch noch was geleistet, auch in der Geschichte. Und das war ein Projekt, das hatte auch seine guten Seiten mit dem Faschismus. So ist diese Haltung. Und ja, wer dann so sagt, also Stalin und Hitler waren halt zwei Diktaturen, ist klar, die sind irgendwie angriffslustig. Und Stalin hätte ja sicher auch angegriffen, Deutschland. Nee. Das ist nicht richtig und vielleicht hätte Stalin aber genau das tun sollen, um dieser Bedrohung zuvorzukommen. Aber klar ist, dass der Aggressor Deutschland ist und es in der Natur des Faschismus liegt, anzugreifen, sich andere Gebiete untertan zu machen und das nicht die Natur des Sozialismus ist, sondern da werden alle integriert und es gibt nicht diese inhärente Notwendigkeit wie im Kapitalismus auch. Immer mehr Profite und Rüstungswaren, Absatzmärkte zu erschließen und dazu diese Rüstungswaren einzusetzen und die Rüstungskonzerne dadurch zu pampern. Also es ist ein anderes System, aber ja, man kann es noch so viel erklären. Ich will es einfach nur davon sprechen, zu sagen, dieser Freund ist auch ein Faschist. Jeder, der sowas vertritt, die Gleichsetzung Steins und Hitler, ist selber Faschist und ist auch einfach grundsätzlich nur so hassenswert und den möchte ich einfach nur eine reinhauen, den möchte ich einfach nur blutig hauen, das vielleicht nicht ermorden, aber einfach den wirklich so ins Gesicht und wirklich blutig hauen, jeden, nicht diesen speziellen Freund, sage ich ganz klar, sondern wirklich diese deutsche Öffentlichkeit und ja, einfach nur, bis man nur noch blutig und gebrochener Nase liegen bleibt, weil das anders haben diese Leute heutzutage nicht verdient, die Faschisten sind und die sich für Demokraten halten. Und nun gut. Aber wo war ich nun stehen geblieben? Himmler hatte da gerade seine Rede gehalten. Weiter, glaube ich, hier, genau. Der Chef der SS hatte in einer anderen Rede in Charkow am 24. April 1943 gesagt, ich meine, und ich spreche hier, wie ich glaube, geradezu denen, die das ohnehin verstehen, dass wir den Krieg und unseren Feldzug in der Weise führen müssen. Wie nehmen wir den Russen am meisten, tot oder lebendig, Menschen weg? Wir tun das, indem wir sie totschlagen oder indem wir sie in die Gefangenschaft bringen und sie wirklich der Arbeit zuführen, indem wir uns bemühen, ein Gebiet, das wir einnehmen, möglichst in die Hand zu bekommen und indem wir ein Gebiet, das wir abstoßen, einen Raum, den wir dem Gegner zuschieben, menschenleer zurücklassen. Ein Wiederzuschieben von Menschen, sodass er wieder Arbeitskräfte hat und wieder rekrutieren kann, das wäre, glaube ich, im Großen gesehen absolut falsch. Zitat Ende. Diese Realität eines unerhörten Terrors, den die Nazis gegenüber dem ersten sozialistischen Staat, gegen das erste sozialistische Land praktizierten, wird in der bürgerlichen Literatur fast systematisch verheimlicht oder heruntergespielt. Dieses Verschweigen hat ein sehr genaues Ziel. Personen, die die ungeheuerlichen Verbrechen nicht kennen, die gegen das Sowjetvolk begangen wurden, schlucken sehr leicht die Idee, dass Stalin selbst ein mit Hitler vergleichbarer Diktator war. Die Bourgeoisie unterschlägt den wirklichen antikommunistischen Genozid. Sie will nicht offen zeigen, was sie mit dem Nazismus gemein hat, den irrationalen Hass auf den Kommunismus, den Klassenhass gegen den Sozialismus. Um den größten Genozid des Krieges zu verschweigen, lenkt die Bourgeoisie den Blick ausschließlich auf einen anderen Genozid, den an den Juden. In einem bemerkenswerten Buch weist Arno J. Meyer, dessen Vater linker Zionist war, darauf hin, dass die Ausrottung der Juden erst in dem Moment begann, als die Nazis das erste Mal schwere Verluste erlitten hatten. Das war im Juni-Juli 1941 im Kampf gegen die Rote Armee. Die gegen die Kommunisten verübte Bestialität, dann die unerwarteten Niederlagen, die das Gefühl der Unbesiegbarkeit des Übermenschen erschütterten, haben das Umfeld geschaffen, das den Holocaust ermöglichte. Der Genozid an den Juden entstieg dem Feuer eines schrecklichen Krieges, geführt zur Eroberung Russlands und seines unbegrenzten Lebensraums, zur Zerschlagung des Sowjetregimes und zur Liquidierung des internationalen Bolschewismus. Ohne die Operation Barbarossa hätte es die jüdische Katastrophe, die jüdische Endlösung in Anführungszeichen, nicht gegeben und nicht geben können. Zitat Ende. Es ist also eine Tatsache, dass die Nazis mit der Realität von Niederlagen an der russischen Front konfrontiert waren, bevor sie sich zur globalen und endgültigen Lösung des Judenproblems in der Konferenz von Wannsee am 20. Januar 1942 entschlossen. Die Nazis brüllten seit Jahren ihren Hass gegen den jüdischen Bolschewismus heraus. Der Bolschewismus war ihrer Meinung nach eine schlimme Erfindung der Juden. Der hartnäckige Widerstand der Bolschewiki hinderte die Hitleristen daran, mit ihrem Hauptfeind fertig zu werden. Darauf lenkten sie ihre Frustration, ihren maßlosen Ärger gegen Juden, die sie in einer blindwütigen Racheaktion ausrotteten. Während die jüdische Großbourgeoisie gegenüber dem Hitlerstaat konziliant, teils zur Verständigung bereit auftrat und in einigen Fällen selbst ihr Komplize wurde, ergab sich die Mehrheit der Juden resigniert ihren Henkern. Aber die jüdischen Kommunisten, die im Geist des Internationalismus handelten, kämpften mit der Waffe in der Hand. Die Nazis trieben einen Teil der jüdischen Linken in den Widerstand. Die große Masse der armen Juden wurde ermordet. Aber vielen reichen Juden gelang es, sich in die USA und andere Länder zu retten. Nach dem Kriege haben sie sich in den Dienst des Imperialismus der USA und Israels, ihrem Brückenkopf im Nahen Osten, gestellt. Sie sprechen im Übermaß vom Holocaust an den Juden, aber aus einer pro-israelischen Sicht. Zu gleicher Zeit lassen sie ihren antikommunistischen Gefühlen freien Lauf und beleidigen so das Andenken an die kommunistischen Juden, die den Nazis wirklich Widerstand leisteten. Schließlich sei hier noch ein Wort Hitlers angefügt, mit dem er den Geist der Nazis vorbereitet hat, um mit Gleichgültigkeit und gnadenlos 23 Millionen Sowjetbürger hinzumorden. Um seine Menschen in Maschinen zu verwandeln und sie zu Mördern zu machen, schärfte und hämmerte er ihnen ein, dass ein Bolschewik nichts anderes als ein Untermensch, ein Tier sei. Zitat: Hitler instruierte seine Truppen, dass die feindlichen Kräfte großenteils aus Tieren und nicht aus Soldaten bestehen, die darauf gedrillt sind, sich mit tierischer Raserei zu schlagen. Um die deutschen Truppen zur Ausrottung der Kommunisten anzutreiben, sagte ihnen Hitler, dass Stalin und die anderen sowjetischen Führer blutrünstige Kriminelle seien, die in ihrem Blutrausch Millionen russischer Intellektueller getötet und die grausamste Tyrannei aller Zeiten ausübten. Zitat Ende. Oder nee, es geht noch weiter. Ein anderes Zitat, aber oder. Ja. In Russland hat er blutrünstige und tyrannische Jude bisweilen mit unmenschlichen Folterungen getötet und hat durch Hunger mit wahrlich fanatischer Grausamkeit etwa 30 Millionen Menschen ausgerottet. Zitat Ende. So hat im Munde Hitlers die Lüge von 30 Millionen Opfern des Stalinismus dazu gedient, die Nazi-Barbarei und den Genozid an Kommunisten und sowjetischen Partisanen geistig vorzubereiten. Wir bemerken hier beiläufig, dass Hitler diese 30 Millionen Opfer anfänglich auf das Konto von Lenin schrieb. Tatsächlich findet sich diese abscheuliche Lüge schon in Mein Kampf wieder, in seinem Buch, das Hitler 1926 vor der Kollektivierung und Säuberung geschrieben hat. Den jüdischen Bolschewismus attackierend schreibt Hitler: Das schrecklichste Beispiel bietet Russland, wo er an 30 Millionen Menschen in wahrhaft fanatischer Wildheit teilweise unter unmenschlichen Qualen tötete und verhungern ließ, um einem Haufen jüdischer Literaten und Börsenbanditen die Herrschaft über ein großes Volk zu sichern. Zitat Ende. Ein halbes Jahrhundert später griff Brzezinski, der offizielle Ideologe des US-amerikanischen Imperialismus, Wort für Wort alle diese Nazi-Infamien wieder auf. Es ist absolut vernünftig und angemessen, die Opfer Stalins auf nicht weniger als 20 und vielleicht sogar 40 Millionen zu veranschlagen. Zitat Ende. Gut, vielleicht können wir nächstes Mal an der Stelle weiterlesen, aber im Moment möchte ich noch mal kurz vorspringen zu einer anderen Stelle jetzt, dieses auch wunderbare Kapitel von Stalin zu Chruschtschow und Unterkapitel die USA als Nachfolger Nazi-Deutschlands. Die USA, mit denen Chruschtschow sich dann arrangieren wollte und sagen wollte, ja, hört mal, ihr habt wahrscheinlich auch recht, dass ihr ein bisschen feindselig gegenüber Stalin wart, denn Stalin hat es ja wirklich übertrieben. Und so bietet sich Chruschtschow an und das ist absolut zu verurteilen. Aber ich hatte das schon mal in Folge 76 hier, wie die Amis dann sagten, ja, wir können diese Nazis aus den Geheimdiensten nutzen und jetzt gegen den bolschewistischen Feind in Stellung bringen oder gleich nach Moskau marschieren. Was diese Bolschewisten, genau, lesen wir das hier mal. Nochmal einfach, ja. Seite 383. Der antifaschistische Krieg war noch nicht zu Ende, als eine große Zahl der US-amerikanischen Generäle von einer Umkehrung der Allianzen träumte, um die militärischen Operationen gegen die Sowjetunion zu lenken. Für die Verwirklichung dieses Abenteuers dachten sie daran, die von Hitler und seiner Umgebung gesäuberte Nazi-Armee zu nutzen. Der alte Geheimagent Kukrich berichtet über bestimmte Äußerungen vom Sommer 1945. General Patton träumte davon, zwei Divisionen der Waffen-SS wieder zu bewaffnen, um sie der dritten amerikanischen Armee einzuverleiben und sie gegen die Roten zu lenken. Patton hat dieses Projekt sehr ernsthaft General McNerney, Militärgouverneur der USA in Deutschland, vorgelegt. Zitat: Was diese bolschewistischen Teufel vorhaben, können wir das nicht auch machen, so sagte Patton. Früher oder später wird man sich mit ihnen schlagen müssen. Warum also nicht jetzt, wo unsere Armee intakt ist und wir die Rote Armee nach Russland zurücktreiben können? Mit meinen Deutschen sind wir fähig, das zu tun. Sie verabscheuen diese roten Bastarde. Patton wurde von Robert Murphy, dem politischen Berater von McNerney, vorgeladen. Patton fragte, so schreibt Murphy, ob es eine Chance gäbe, bis nach Moskau zu gehen und fügte hinzu, dass, wenn man es schnell machen würde, man es in 30 Tagen erreichen könnte, bevor man abwartet, dass die Russen die USA angreifen. Genau, das ist also absurd in dieser Position. Russland war damals so geschwächt, dass sie die USA nicht hätten angreifen können. Aber grundsätzlich müssen wir heute als Kommunisten im 21. Jahrhundert uns nämlich genau diese Frage stellen, auch eines Präventivschlags. Also der Imperialismus ist so gewalttätig und klar, die Waffen sind heute noch viel tödlicher und es sollte nicht so leicht damit gespielt werden, mit dieser Überlegung Krieg zu führen. Aber letztendlich, vor allem aus dieser Geschichte des Kalten Kriegs, sehen wir, wie aggressiv der Imperialismus wirklich ist und dass nie erlauben wird, dass sich auch nur in einem Land der Sozialismus irgendwie friedlich entwickelt. Vielleicht müsste man wirklich sagen, nee, wir müssen erstmal diese anderen Regime beseitigen. Und das ist dann auch traurig, wie ich sagte, Hitlers Ideologie hat gesiegt. Aber vielleicht gibt es ja doch noch eine andere Lösung. Nur klar ist, mit diesen politischen Kräften wie den USA, Großbritannien, der EU, mit denen kann man nicht sinnvoll kooperieren, auf die kann man sich nicht verlassen. Deren Wort kann man natürlich nicht für voll nehmen, sondern muss jederzeit davon ausgehen, dass sie bereit sind, wiederum Millionen Menschen sozialistischer Staaten hinzumetzeln, zu ermorden, anzugreifen. Gut, noch ein kurzes Stück vor. Hier ist ein wichtiger Abschnitt. Und ja, Stalins Fehler, vielleicht hier diese Allianz mit den Alliierten, klar, war auch auf sie angewiesen, weil die Sowjetunion sonst vielleicht den Krieg gar nicht hätte gewinnen können oder zumindest von den USA sehr viele Lieferungen auch erhielt an Nahrungsmitteln. Und deshalb auch immer diese Verhandlungen mit Churchill und Roosevelt. Churchill also, der ihm dann die Teilung oder die Interessengebiete Osteuropas so vorschlug, irgendwie auf einem Zettel aufkritzelte, ja, 90%, wir akzeptieren, dass ihr 90%, dass euch 90% von Bulgarien und Rumänien gehört und dafür werden unsere Interessen zu 90 oder 100% in Griechenland gewahrt. Und ja, darauf ließ sich Stalin dann ein, was vielleicht ein Fehler war, also Jugoslawien und Griechenland wollte Churchill da auf seine Seite ziehen. Und so ist es dann ja auch geschehen mit Jugoslawien, das aus dem kommunistischen Block dann herausgelockt wurde und Griechenland, das so brutal bekämpft wurde dann von Churchill. Lesen wir uns das hier kurz durch. In Griechenland hatte der durch die kommunistische Partei geleitete Widerstand den Nazis schwere Verluste zugefügt. Als die Deutschen sich am 12. Oktober 1944 aus Athen zurückzogen, kontrollierten 70.000 bewaffnete Widerstandskämpfer fast das gesamte Territorium des Landes. Die englische Armee intervenierte, um das griechische Volk daran zu hindern, eine revolutionäre Macht zu errichten. Churchill schrieb an General Scobie: Zögern Sie nicht so zu handeln, als befänden Sie sich in einem eroberten Land, in dem sich eine lokale Rebellion entwickelt. So begann der lange Krieg der Angloamerikaner gegen die griechischen Antifaschisten. Durch das Zerschmettern der faschistischen Streitkräfte in den Ländern Osteuropas hatte die Rote Armee optimale Bedingungen für die Entwicklung des Kampfes der Arbeiter, Bauern und Antifaschisten geschaffen. Genau, aber ja, das ist mein Punkt. Vielleicht war es doch nicht so klug, da in Osteuropa sich festzusetzen, sondern eher dann zu sagen, nee, macht doch, was ihr wollt, ist uns egal, wir wissen, ihr werdet euch wieder mit den Faschisten verbünden gegen Russland, aber wir müssen jetzt einfach andere Partner suchen. Und gut, aber ich jetzt noch ein anderer Abschnitt. Aus einer Rede von Stanow, einem Mitstreiter Stalins, nach dem Krieg vor allem. Der politisch verantwortliche Führer in Leningrad war während der 900 Tage dauernden Blockade, wo auch extrem viele Menschen verhungert sind oder durch sonstige Ursachen getötet wurden. Der neue expansionistische Kurs der USA steckte sich das Ziel, die Weltherrschaft des amerikanischen Imperialismus zu errichten. Im Interesse der Festigung der Monopolstellung der USA auf den Märkten, die infolge des Verschwindens der beiden größten Konkurrenten der USA, Deutschland und Japan, sowie der Schwächung der kapitalistischen Partner der USA, England und Frankreich, entstanden ist, ist der neue Kurs der USA Politik auf ein. ist der neue politische Kurs der USA auf ein umfassendes Programm von Maßnahmen militärischer, wirtschaftlicher und politischer Natur berechnet, die das Ziel verfolgen, in allen Ländern, die das Objekt der US-Expansion darstellen, eine politische und wirtschaftliche Herrschaft der USA zu errichten, diese Länder zu Satelliten herabzuwürdigen und in ihnen solche inneren Regimes zu schaffen, die alle Hindernisse für die Ausbeutung dieser Länder durch das US-amerikanische Kapital seitens der Arbeiter- und demokratischen Bewegung beseitigen würden. Die boshaften imperialistischen Politiker, die das Gleichgewicht verloren haben, begannen auf den Spuren von Churchill Pläne einer möglichst raschen Verwirklichung eines Präventivkrieges gegen die UdSSR zu schmieden und riefen dabei offen dazu auf, das vorübergehende US-amerikanische Atomwaffenmonopol gegen die Sowjetmenschen auszunutzen. Der militärisch-strategische Plan der USA sieht in Friedenszeiten die Schaffung zahlreicher Militärstützpunkte und Aufmarschräume weit entfernt vom amerikanischen Kontinent vor, die dazu bestimmt sind, für die Ziele einer Aggression gegen die UdSSR und die Länder der neuen Demokratie genutzt zu werden. Die amerikanischen Monopole setzen besondere Hoffnungen auf die Restauration des kapitalistischen Deutschlands, in der Meinung, dass es die wichtigste Garantie für den Erfolg des Kampfes gegen die demokratischen Kräfte in Europa bildet. Aber dem Streben der USA zur Weltherrschaft steht die UdSSR mit ihrem wachsenden internationalen Einfluss, das Bollwerk der antiimperialistischen und antifaschistischen Politik, stehen die Länder der neuen Demokratie, die der Kontrolle des angloamerikanischen Imperialismus entgangen sind, stehen die Arbeiter aller Länder im Wege. Genauso wie die München-Politik in der Vergangenheit die Clique der Hitler-Aggression angestachelt hat, so können auch die Konzessionen an den neuen Kurs der USA und des imperialistischen Lagers seine Inspiratoren nur noch frecher und aggressiver machen. Deshalb müssen die kommunistischen Parteien sich an die Spitze des Widerstands gegen die Pläne der imperialistischen Aggression und Expansion auf allen Linien der staatlichen, wirtschaftlichen und ideologischen stellen. Müssen sich zusammenschließen, alle ihre Anstrengungen auf der Grundlage einer antiimperialistischen und demokratischen Plattform vereinigen und um sich alle demokratischen und patriotischen Kräfte des Volkes sammeln. Gut, das war jetzt aus dieser Rede von Stanow. Jetzt aber nochmal zum Schluss. Jetzt wirklich eine Rede von Malenkov 1950. Auch ein hoher Minister oder Beamter der Sowjetregierung. Niemand soll denken, wir seien dadurch eingeschüchtert, dass die Kriegsbrandstifter mit dem Säbel rasseln. Nicht wir, sondern die Imperialisten und Aggressoren haben einen Krieg zu fürchten. Kann noch irgendein Zweifel darüber bestehen, dass falls die Imperialisten einen dritten Weltkrieg entfesseln, dieser Krieg nicht nur einzelne kapitalistische Staaten, sondern den gesamten Weltkapitalismus zu Grabe tragen wird? Zitat Ende. Dann weiter von Martens. Im Jahre 1947 hat die Sowjetunion erstmalig ihre eigenen Nuklearwaffen produziert. Stalin gelang es, die nukleare Erpressungspolitik der US-Amerikaner zu brechen. Gleichzeitig starteten die Sowjetunion und die Kommunisten der ganzen Welt eine internationale Kampagne, um die US-amerikanischen Kriegspläne zu durchkreuzen und die Nuklearwaffen zu verbieten. Der Weltfriedenskongress initiierte gegen die imperialistischen Aggressionen die größte Friedensbewegung, die es je gegeben hat. In ihrem Manifest, das am Ende des Zweiten Weltkongresses publiziert wurde, liest man, mehr und mehr setzen die Völker der Welt ihre Hoffnung auf sich selbst, in ihre Entschlossenheit und in ihren guten Willen. Der Kampf für den Frieden ist euer Kampf. Wisset, dass hunderte Millionen von Menschen sich vereinigt haben und euch die Hand reichen. Den Frieden kann man nicht abwarten, der Frieden muss erkämpft werden. Mit den 500 Millionen verantwortungsbewusster Menschen, die den Stockholmer Appell unterzeichnet haben, fordern wir das Verbot der Atomwaffen, eine allgemeine Abrüstung und die Kontrolle dieser Maßnahmen. Gut, das wurde damals also schon gefordert, nachdem die USA die Sowjetunion damit unter Druck gesetzt haben, wie es bei Ayn Gray auch beschrieben wird, diese Arroganz dann, der Truman Stalin das mitgeteilt hat. Die Atombombe sei jetzt fertig entwickelt, wobei noch nicht mal das Wort Atombombe benutzte, sondern sagte ja eine Waffe von außerordentlicher Potenz und Stalin war es dann aber schon klar, worauf er hinaus wollte. Und nur ein Jahr später oder zwei Jahre später konnte die Sowjetunion dann ja schon ihre eigene Atombombe produzieren, aber das ist eben nicht ein Akt der Aggression, sondern Reaktion auf diese Bedrohung, wenn da schon viele Generäle im Pentagon sitzen, die sagen, ja, jetzt müssen wir das eigentlich ausnutzen, dass wir die Atombombe haben und erstmal auf Moskau die werfen und dieses Regime beseitigen. Also ja, es ist ein irrationaler Hass, der sich da nahtlos fortpflanzt aus dem Hass der Hitleristen gegen die Sowjetunion. Und gut, wir werden auch dieses Buch von Alan Gray behandeln, aber jetzt will ich einfach nur zu einem kleinen eigenen Text kommen und dann auch wirklich Schluss machen. Und das sind Dinge hier. Und es ist aber auch eigentlich schon in diesem ganzen Podcast, sag ich, ist ja eigentlich auch schon. Ist auch schon dieses trübe Fahrwasser. Und das ist aber auch wichtig, weil das genau die deutsche Identität ist und wir da nicht rauskommen können und auch nicht dürfen, bevor wir die Revolution zu Werke bringen. Und wer sich so einrichtet hier als guter Demokrat, der ist einfach nur ein Schwein und den will ich hier ja einfach nur als Schwein, als degeneriertes Schwein ansprechen und sagen, komm, zurück in den Stall, du dumme Sau. Und gut, jetzt hier dieser kleine eigene Text von mir und danach reicht es dann aber auch wirklich für heute zumindest mal. Ja, hier. Es ist auch richtig, den Holocaust zu relativieren, im Sinne von ins Verhältnis setzen mit anderen Völkermorden, die zeitgleich oder zu anderen Zeiten unter anderen Bedingungen in der Geschichte stattfanden. Wie Mertens eben das mit den sonstigen Völkermorden der Nazis in Verbindung bringt, aber auch generell meine ich, sagen, ja, es gab immer Völkermorde in der Geschichte und nur weil die Nazis das besonders brutal und besonders effizient ausführen und noch mehr Menschen töten, heißt das nicht, dass das was Besonderes ist, sondern durch so eine Haltung, wo man so erschreckt dann auf dieses eine Ereignis schaut, glorifiziert man die Nazis letztlich noch, stilisiert sie zum ganz großen, ganz anderen und ja, leider führt das zu dieser Situation heute, wie ich es wahrnehme, viele meiner bürgerlichen Freunde bewundern die Nazis, aber viel schlimmer, Deutschland ist ja sowieso ein Scheißland, ist völlig egal. Das muss einfach zerschlagen werden. Aber viel schlimmer in Argentinien, in anderen Ländern blickt man dann so nach Deutschland und sagt, wow, es ist zwar grausam mit dem Holocaust, aber irgendwie auch doch schon ganz schön mächtig und stark, was die anzurichten imstande sind. Und ja, deshalb will ich das sagen. Ganz klar sagen, es sind strunzdumme Faschisten, da ist nichts Besonderes drin und es ist einfach nur erbärmlich. Nicht nur die Faschisten, sondern auch die Imperialisten, die dann ihre Macht, ihr Kapital und ihre Pfründe, ihre Märkte übernommen haben nach 45. Gut, was war Hitlers Endziel? Es ist egal. Wir alle wissen, dass er im Grunde wahnsinnig und nicht zurechnungsfähig war. Aber das ist halt hier in Deutschland die Normalität, dass ein Volk dem Führer aufs Wort gehorcht und in den Massenmord und Weltkrieg läuft. Man kann alles machen. Nie wird jemand einen wirklich verurteilen. Selbst Hitler wird heute noch bewundert, und zwar am meisten von jenen, die vorgeben, von der Nazi-Barbarei abgeschreckt zu sein. Wer so naiv antifaschistisch die Nazi-Zeit zum singulären Ausdruck von Stärke und Potenz stilisiert, hilft der Hitler-Ideologie, sich noch über ihr eigentliches Verfallsdatum hinaus zu erhalten. Hitler war nichts Besonderes, und insofern hätten wir schon längst wieder zur Tagesordnung übergehen sollen und da weitermachen, wo Lenin und Stalin aufhörten, bei der sozialistischen Transformation der alten Gesellschaft, bevor der Faschismus die UdSSR bedrohte und die Aufmerksamkeit auf sich zog. Aber die USA und Großbritannien haben diese welthistorische Gelegenheit genutzt, um auf dem Rücken von Millionen zerschundener, verhungerter oder erschossener Sowjetbürger ihren imperialistischen Profit abzuschöpfen und die Welt nach 45 neu aufzuteilen, unter Ausschluss der UdSSR, die sie nur brauchten, um die unangenehme Konsequenz des Kapitalismus in Form des Hitlerfaschismus loszuwerden und wieder souverän durchregieren zu können. Zu diesem Zweck versorgte man die Rote Armee mit Verpflegung, solange sie den eigenen Interessen diente, ohne die eigenen werktätigen Massen in einen ernsthaften Krieg gegen Hitler zu werfen. Lieber noch schickten sie ihre Truppen über halb Asien, nach Italien und auf den Balkan, statt die von Stalin geforderte Front in Frankreich schon früher zu eröffnen. Die Deutschen, die heute noch wie gebannt auf Hitler und die Verbrechen seiner Zeit starren, legitimieren damit gleichsam die direkt darauf aufbauende Gewaltherrschaft der USA, die ein ums andere Mal den Globus in Schutt und Asche legt. Nur wir hier in Europa werden davon ausgenommen. Gut, aus der Ukraine jetzt. Denn wir drücken beide, aber ja, Ukraine ist ja nicht Europa, ne? Die EU ist Europa, so sehen wir. So sehen wir unseren Kontinent. Das ist diese neokoloniale Begriffsherrschaft. Aber gut, ausgenommen. Denn wir drücken beide Augen zu und lassen den USA alles durchgehen. Wir versteifen uns darauf, Hitler sei das ganz Schlimme gewesen und deshalb gilt es jetzt, nur möglichst zahm, ungefährlich und schwach zu sein. Das Infame an dieser Haltung ist, damit Hitler noch Stärke zu bescheinigen, die er nie hatte. Der deutsche Faschismus ist Ausdruck der unermesslichen Schwäche eines ganzen strohdummen Volkes, das sich nicht mehr anders zu behelfen weiß als durch Krieg, Völkermord, menschenverachtenden Rassismus und Chauvinismus. Nach Hitler kann es kein heroisches Projekt mehr geben. Daher müssen wir Deutschen uns als Juniorpartner anderer Großmächte verdingen. Die werden wohl schon das Beste für uns und die Welt im Blick haben. Das ist also diese heutige Mehrheitshaltung in Deutschland. Merkt ihr jetzt, warum es richtig ist, die gesamte deutsche Öffentlichkeit als Anhängsel, Überbleibsel und Ausgeburt des Faschismus zu bezeichnen? Genau, also als Halbfaschismus, wie Malen Kuhn meinte. Dieses Land verdient viel mehr als Hass. Es muss schnellstmöglich in seiner ökonomischen Substanz ausgeplündert, entwurzelt, depraviert werden, allein schon um anderen Ländern nicht mehr als Vorbild zu dienen, wie weit man mittels Faschismus kommen kann. Depraviert ist ein spanisches Wort, depravar, erniedrigen oder weiß auch nicht, ob das jetzt ein legitimes deutsches Wort ist. Und es ist sowieso egal als Deutschland, es gibt kein Recht, diese Sprache zu sprechen. Es gibt einfach gar kein Recht mehr hier zu leben, eine Armee zu haben, einen Bundestag, eine Wirtschaft zu haben. Nee, es gibt das alles nicht mehr und es wird auch zerschlagen werden von zivilisierten Mächten. Dazu will ich ja aufrufen zur Weltrevolution und damit kann ich dann wirklich auch nur enden und sagen, ich bin am Ende. Ich bin nicht zerschlagen, ich lasse mich nicht erschlagen von diesem Imperialismus, sondern wir müssen jetzt wirklich friedlich kämpfen, sagen ja, machen wir die friedliche Revolution, das bringt uns ja nichts, uns da auch noch aufzuräumen, aber wir müssen wirklich dann zumindest die Grenzen dieses neuen sozialistischen Staats verteidigen oder in die Wirtschaftsblockade gehen, sagen, nee, lieber bleiben wir noch in der Unterentwicklung, als dass wir mit euch Austausch betreiben, so in euren Machtbereich dann noch fallen. Da muss man ganz aggressiv vorgehen und sagen, nee, wir werden keinen Präventivschlag militärischer Art starten, aber ökonomisch eben ganz klar sagen, nee, mit diesen Mächten der EU, USA etc. wird es keine Verständigung geben. Sorry, Leute, nee, das ist nicht akzeptabel, euer Regime, und ihr müsst erstmal das klären, eure eigenen Regierungen umstürzen und dann können wir weitersehen. Ich denke, ich habe eine Menge Hass in mir, Hass auf dieses Europa, also nicht Europa als Kontinent, sondern dieses EU, dieses deutsche Europa. Und genau deshalb können wir jetzt eigentlich dieses Liedchen spielen. Europe is Lost, was ich schon in Folge 22 gespielt hatte. Und das schießt euch hoffentlich nochmal einen vollen Bug und sagt euch ganz klar, sofern auch ihr Europäer, EU-Europäer seid, dass ihr wirklich schnellstmöglich euch von diesem Regime distanzieren müsst und Germans, wie kommt ihr in den Klassenkampf rein, zum Aufbau des Sozialismus mitzuwirken und gleich diese Regierung umzustürzen, möglichst friedlich, aber wir werden sehen, wie das dann gehen kann. Und es gibt überhaupt kein Recht, diesem Regime hier treu ergeben zu sein und dessen Gesetze und Normen zu befolgen. Und jeder, der das tut, der ist ein dummer, imperialistischer Knecht. Und damit sage ich euch viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal bei Tischlein Deck dich, wo ihr eine reingedonnert bekommt. Wirklich, wirklich mit aller Macht hier. Und, aber ich bin auch machtlos allein und deshalb muss ich euch ansprechen, obwohl ich eigentlich auch lieber meine Ruhe hätte. Ne? Aber muss das hier tun, damit diese größere soziale Bewegung, soziale Macht entsteht. Und damit also bis zur nächsten Folge. TDD.